Die Dünnbrettbohrer. Die Hör mal, wer da hämmert Stunde mit Carina und Steffen. Und es ist wieder eine Woche vergangen und wir sind auch schon wieder da. Hier sind sie, die dünnbrettbohrendsten DünnbrettbohrerInnen, wie auch immer, der Weltgeschichte. Hallihallo und herzlich willkommen zum Hör mal, wer da hämmert Podcast. Carina, bist du da?
Ja, ich bin hier.
Super.
Und du, bist du auch da?
Ich bin auch noch voll da. Hat sich was in den letzten 10 Minuten ergeben?
Nö, eigentlich nicht. Ja, wobei, ich höre mich bei dir doppelt.
Ja, war schlecht.
Ja.
Warum das denn?
Weiß ich nicht. Ich hörte mich gerade.
Ja gut, dann wahrscheinlich, weil ich mit dem Kopfhörer sehr nah am Mikrofon war.
Ach so, ja dann. Da musst du einfach, ja. Ja, ich bin da, hat sich seit den letzten 10 Minuten nichts geändert. Hat sich bei dir denn irgendwas geändert?
Nee, bei mir gibt's auch nicht so wirklich was Neues. Alles gut. Wir könnten eigentlich direkt mit der Folge durchstarten. Was hältst du
davon?
Ja,
dann machen wir das doch. Ist eine frauengeballte Folge, würde ich mal so nennen.
Ja, kann man so sagen. Ja, was heißt frauengeballte Folge? Es geht zumindest um Frauenpower. So hieß die Folge nämlich im Deutschen auf RTL. Beziehungsweise im Englischen auf der ABC Up Your Alley. Die ARD hat die Folge ganz cool genannt. Muskelkraft, die Ärgerschaft.
Ja, kann man machen.
Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Die deutsche TV-Premiere, wie letztes Mal schon angedroht, war am 27.07.1993 auf der ARD. Wie gesagt, die letzte Folge kam 1,5 Jahre später in der ARD das erste Mal zum Tragen. Auf RTL kam sie am 24.10.1996 und in den USA hatte sie Original-TV-Premiere am 7. Januar 1992.
Yay.
Zu den Gastdarstellenden kommen wir später, würde ich sagen. Drehbuch schrieben einmal mehr Billy Reback und Elliot Stern und Regie führte wieder John Pasquin.
Yay.
Ja, und wir starten einmal wieder mehr los mit einer Folge Tooltime und Al, der sich ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, Würde erkauft.
So ein bisschen, denn wie gesagt, es ist wieder einmal eine Tooltime-Aufzeichnung. Und Al wird langsam so ein bisschen aufmüpfig, könnte man schon sagen. Während Tim ständig seinen Vor- und Nachnamen in der Sendung unterbringt, bleibt Al dieses bisher verwehrt. Denn das will er jetzt ändern und ergänzt immer wieder, wenn Tim den Namen Al sagt, den Namen Borland.
Borland.
Eigentlich geht es in dieser Folge aber um das Befestigen von Rigipsplatten. Nach ein paar doofen Witzen von Tim, die von Al abgekanzelt werden, geht es ans Vernageln dieser Rigipswände. Auch hier muss Tim wieder einen Wettbewerb draus machen, denn er wettet mit Al, dass Tim natürlich schneller fertig ist, die Wand an die vorgefertigte Halterung zu nageln. Dieser nimmt die Wette natürlich gerne an und mit einer lässigen Handbewegung eines öffnenden Maßbandes und einen Tritt nach hinten, zieht er seinen Hammer. Beide Männer.
Was ein Mann. Der hat heute Morgen irgendwas ins Müsli gekriegt.
Ja, doch, ich glaube auch. Genau. Die beiden Männer legen los und Tim scheint als erstes fertig zu sein und fühlt sich natürlich gegenüber total überlegen. Doch während Tim feiert, fällt natürlich seine Rigipsplatte um und er geht als strahlender Sieger aus dieser Wette hervor, inklusive Siegerposen. Posen.
Ja, genau. Macht genau. Dann noch den Schwarzenegger.
Genau, das ist. Aber die beiden müssen sich auch irgendwie immer zanken, ne? Also, ja. Das ist.
Ja, wie gesagt, irgendwas haben sie dem L heute ins Müsli getan, ja. Glaube ich.
Können nicht miteinander, können aber auch nicht ohneinander.
Nee, das ist richtig.
Genau. Ja, weiter geht's dann zu Hause, ne?
Ja, zu Hause, klar, natürlich.
Ja.
Wir waren bei Tooltime, jetzt geht's natürlich weiter zu Hause. Es ist Familienabend bei den Taylors. So meint man zumindest. Es fängt erstmal ganz locker an. Randy hat Vater erstmal mit seinen Handschellen des Todes ans Sofa gefesselt. Findet der nicht so geil? Ja, nun gut. Die anderen beiden haben sich schon was ausgeheckt und wollen ihn aus dem Hintergrund mit so einer Art Farbenspray aus der Dose einsprühen. Das bemerkt der schlaue Vater aber natürlich sofort, vor allem, weil man ja das auch ganz unauffällig macht. Los, wir besprayen Vater mit diesem Spray. genau. Das findet er noch weniger lustig und bittet jetzt ihn darum, loszumachen. Randy fragt nach dem Zauberwort und da fällt Tim natürlich nur eins ein. Streichung des Taschengeldes. Das scheint seine Wirkung zu haben.
Oh ja.
Randy kann allerdings trotzdem aus dieser Begebenheit mit erhobenem Haupt bis rausgehen, denn man kann Vater noch den neuesten Witz erzählen, der da lautet, was hatte der Vollidiot eigentlich heute Morgen zum Frühstück? Tim sagt, weiß ich nicht. Und dann sagt Randy, ja, du hattest Spiegelei und French Toast oder irgendwie sowas zum Frühstück. Ha, 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 was haben wir hier lacht?
Ja, also ich schon.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Tim ist, glaube ich, der Einzige, der nicht gelacht hat. Aber nein. Tim hat sowieso so wenig zu lachen in dieser Folge.
Ja, doch. Er kriegt ordentlich eins drauf.
So ist es. Apropos, da kommt Jill nämlich dazu und ruft einen weiteren bekannten Familienabend der Taylors aus. Die Jungs wollen am liebsten ins Arcade-Center, also zu den Videospielen. Jill möchte lieber eine Runde Charade zu Hause spielen. Hier das Geschrei der Kinder einwenden. Ah! Gut, der Kompromiss kommt dann hier von Tim. Man will ins Bowling-Center fahren. Für die Jungs gäbe es da Videospiele und die Erwachsenen könnten ein paar Kugeln durchs Haus werfen. Während die Jungs sich dann oben schon mal fertig machen an der Tür, also sprich Jacken anziehen, und die beiden Erwachsenen das Haus noch sicherheitsfest machen, will Tim dann noch den Witz von Randy bei Jill versuchen. Fällt aber ebenfalls nicht drauf rein, denn damit kann man ja ihn wieder foppen. Denn sie sagt, nee, wieso, du hattest doch Rührei und einen Muffin zum Frühstück. Ha, ha, ha. Auch hier, Tim findet das nicht ganz so lustig. Naja, nun gut. Man schließt also weiter das Haus ab, um sich auf den Weg ins Bowling Center zu machen. Da bittet Jill dann Tim, wenigstens beim Bowling nicht ganz so ein nervtötender Vollidiot zu sein. Zitat Tim, was soll ich denn dann für ein Vollidiot sein? Ja, nur gut. Jill meint, er sei zu ehrgeizig und das macht dann halt beim Spielen nicht so wirklich Spaß. Kann ich verstehen. Mhm. Tim könne da aber nichts für, dass sie halt immer, also immer, das immer bezieht sich hier auf einmal im Jahr, in dem die Taylors bowlen gehen, verlieren würde. Sie sei ja auch eine, Achtung, Zitat, Frau und da wäre das nicht fair, gegen einen Mann wie Tim zu spielen.
Das stimmt.
Um den Druck aus der Sache rauszunehmen, findet Jill, dass sie dann heute doch lieber mal keine Punkte zählen sollten, sondern einfach nur Spaß haben sollten.
Ja.
Tim akzeptiert widerwillig, möchte aber als Alternative, um sich wenigstens ein bisschen überlegen zu fühlen, ein Rennen zum Auto machen. Jill zieht sich erst, allerdings hier auch nur, um sie ihm so ein bisschen zu ärgern, lenkt ihn dann ab, sondern dein Schuhband ist offen und läuft dann als Erste los und ist vor ihm am Auto. Mistkiste ist aber auch nicht das letzte Mal, dass er heute verlieren wird.
Nein, nein, das ist eine ganze Folge, ich sag mal, im Zeichen des Verlierens auf Tims Seite.
Ja, aber da will auch sofort die Folge hinaus drauf, ne? Dass aber wir hier wissen, Tim muss mit Niederlagen umgehen in dieser
ab
Folge.
Ab der ersten Minute auf jeden Fall.
So ist es, so ist es. Da will die ganze Folge hin. Ja, Familienabend bei den Taylors, da müssen wir gar nochmal drüber sprechen. Das ist für mich irgendwie immer was so nach dem Motto, wir unternehmen was zusammen. Aber die beiden Großen sind gleich einfach nicht da.
Ja, die sind weg. Und später holen sie den Kleinen ja auch noch weg, ne?
So ist es.
Die Taylor,
aber wohin holen sie den denn?
Genau, die Taylors sind angekommen an der Bowlingbahn. Die Großen bekommen Kleingeld für die Spieleautomaten und ziehen los. Ne? Wie gerade schon gesagt, ein toller Familienabend. Mark bleibt bei seinen Eltern sitzen. Tim hat schon mal die Namen aufs Tablett gebracht, obwohl sie ja natürlich nicht zählen wollen, sondern einfach nur, damit man mal weiß, wann wer dran ist. Ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man nicht weiß, wer nach Jill kommt und nach Tim, ne?
Ja, ja, vor allem, weil es halt nur zwei Leute sind.
Genau, dann geht's auch schon los. Tim erklärt Mark noch kurz die speziellen Zielvorrichtungen für Männer, um dann halt die Kugel ins Rollen zu bringen.
Komm aus der Mitte raus, diese speziellen Zielvorrichtungen, glaube ich.
Doch mit der Zielvorrichtung scheint es nicht ganz so zu klappen, weil die Kugel, so hören wir, an den Pins ganz knapp vorbeigeht. Mhm. Während Jill ihn auf die Nullpunkte hinweist, glaubt Tim an einen Muskelkrampf seinerseits. Außerdem sei das der erste Wurf und man muss sich ja eh immer erst noch aufwärmen.
Der erste Wurf ist immer genauso scheiße wie der erste Pfannkuchen.
Ja. Die Pins sollten jetzt aber Bescheid wissen, was abgeht und sich natürlich bereit machen, umgehauen zu werden. Er wirft wieder und trifft natürlich auch den einen P Lupin, der eh schon zitterte. Mark freut sich darüber und auch Jill kann ihre Schadenfreude nicht ganz so verstecken.
Ja, Daddy, klasse. Du hast den einen Pin umgehauen.
Genau, ne, weil ne, das war ja dieser Gag an der Sache, ne? Ah, jetzt wissen die alle, was abgeht und siehst du den einen Pin da hinten, der zittert schon.
Ja, und Mark dann, ja, du hast einen Pin umgeschmissen. Ja, auf den nächsten Pin.
Mark ist so geil wieder, diese Folge. Also ich liebe ihn. Ich liebe den Kleinen. Es ist unglaublich. Der ist super, diese Folge.
Genau. Ja, und als nächstes kriegen wir dann auch schon zu sehen, was die beiden großen Jungs machen, ne?
Genau, die haben nämlich eine Sidequest. Die haben den B-Plot diese Woche. Die sind nämlich an den Spielautomaten, warten drauf, dass Randys Lieblingsautomat frei wird, an dem er versuchen möchte, heute Abend einen neuen Rekord aufzustellen. Schmeißt also dann 25 Cent in die Münze, in den Automaten und will dann direkt loslegen. Kommt dann allerdings so ein zwei Köpfe größerer Bulli an, drängt die Jungs in liebfreundlichster Weise vom Automaten weg und freut sich sogar noch über zufällig ein Freispiel, was er gerade anscheinend ergattert hat an diesem Automaten. Die beiden Jungs ziehen unverrichtete Dinge davon, nicht ohne dass Brad noch versucht zu drohen. Ja, das bei dem Bulli aber nicht ganz so ankommt und Brad dann auch eher verduftet. Ja.
Ja, das ist natürlich, ne? Sehr schön.
Ja, 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 was heißt sehr schön? Aber das ist so eine Sidequest, die werden sich später noch rächen. Aber da kommen wir nochmal hinzu. Jetzt gehen wir erstmal zurück zur Bowling-Göttin.
Genau. Bei den Eltern läuft das nämlich etwas besser, zumindest für Jill. Die wirft die Kugel zwar so langsam, dass man jedes Mal Angst haben muss, dass die Kugel auf der Bahn verhungert, aber dadurch wirft sie einen Strike nach dem anderen. Tim glaubt, die Pins würden vor Müdigkeit umfallen, will aber Jill ihre gute Laune nicht nehmen und schreibt sich den Strike auf, obwohl sie ja natürlich keine Punkte zählen wollten.
Na klar, ja, ja. Aber da werden dann die guten Vorsätze gleich über Bord geworfen.
Natürlich, natürlich. Tim meint, dass sie nur deshalb einen Strike geworfen habe, da es ja um nichts gehe und Frauen unter Stress eher zusammenbrechen würden. Und dann hätte sich das mit den Strikes eh gegessen. Jill ist natürlich davon etwas angekratzt und will nun doch, dass mitgeschrieben wird. Sie wirft und lässt sich dabei nicht aus der Ruhe bringen und wirft natürlich den nächsten Strike. Tim ist richtig fassungslos und will jetzt auch so richtig loslegen und Mark feuert ihn natürlich an, noch einen Pin umzuwerfen.
Jetzt fangen wir mal an, richtig zu bowlen.
Los, Daddy, noch einen Pin.
Los, Daddy, werf noch einen Pin. Ganz ehrlich, ey.
Das ist so geil. Gerade als er ausholt, schreit ein Mann aus dem Hintergrund zur Begrüßung und Tim lässt die Kugel vor Schreck nach hinten fallen.
Ja.
Wie sollte es auch anders sein, sind das die Jungs von K&B Constructions. Rock, Pete und Dwayne, die zusammen mit ihrem vierten Kollegen Roger, den Earl besonders mag, oder der Earl besonders mag, heute für ein Meisterschaftsspiel auf der Bahn nebenan bowlen wollen. Tim stellt Jill und Mark natürlich vor. Die Jungs können es kaum fassen, neben so einem Superstar wie Tim bowlen zu können. Und Tim will auch eigentlich gar nicht angeben mit seinem Können, aber er hat ja schon sehr viele Pins in seinem Leben killt und heute auch schon wieder, wie Jill ganz schadenfroh ergänzt.
Ja, ein Ganzen.
Ein Ganzen, genau. Tim versucht sich beim Werfen zu konzentrieren, allerdings wird er von seinen Fans beobachtet und das bringt ihn vollends außer Fassung. Er lässt sich so sehr verunsichern, dass er die Kugel auf die Nachbarbahn wirft. Immerhin, er macht einen Strike. Tim versucht sich natürlich nichts anmerken zu lassen, weil das Ganze wäre ja ein Witz gewesen, ne?
Ja, genau. Und die Jungs von KMB sind natürlich total erleichtert, dass Tim keine Niete im Bowlen ist, ne?
Ja.
Ja. Genau. Gehen wir zurück zu den Jungs. Beziehungsweise lass uns mal eben gerade kurz über Roger sprechen. Also die anderen drei von KMB, das haben wir schon geklärt. Lass uns aber eben kurz über Roger sprechen. Um den direkt mit abgehandelt zu haben. Roger wird gespielt von Louis Dix Jr., der ist von Beruf Nebendarsteller, wie ich das immer so schön sage. Hat laut IMDb kleinere Rollen gehabt in Friends, da wo ich im Moment gerade in einem Revival stecke, bei Matlock, College Fever, immer mal wieder so eine Folge. Bei Cosby, ja, die letzte Rolle ist aus 2016. Genau, ist also wirklich so ein astreiner Nebendarsteller.
Roseanne hat auch mitgespielt, sehe ich gerade.
Richtig.
Mensch.
Ja, alle kommen so aus Roseanne. Oder ja. Friends oder genau, wie auch immer. Juti, wo waren wir stehen geblieben? Genau.
Bei den Jungs am Automaten.
Richtig. Wir sind zurück bei den Jungs. Ach, guck mal, siehst du, da hätte ich den Schauspieler von. Aber gut, klären wir gleich, wenn der Name genannt wird.
Machen wir.
Randy hat sich nun doch getraut, wieder an diesem einen berühmten Automaten zu spielen. Und es stehen so einige Kinder um ihn herum, denn er ist kurz davor, den Rekord vom ersten Platz zu brechen. Da steht bisher ein anderer Name, und zwar Chuck. Und zwar ist das der Bully vom Anfang. Der schaut nämlich auf, wundert sich, dass Randy das schafft und ist sofort wieder im Angriffsmodus. Randy möchte sofort klein beigeben, doch Brad legt sich wieder mit ihm an. Chuck zieht dann allerdings den Stecker der Maschine so, dass das Spiel für Randy vorbei ist und er keine Chance hat, den Rekord zu brechen.
Was ein Dickmove, ey.
Ja. Nee, das ist mein Verdacht. Wobei, mir blieb das ja nie, also ne, ich hatte ja die Gnade dann der späten Geburt, zumindest was das Thema angeht. Das war für mich nie so ein Ding, deshalb kann ich da so nicht gut mitfühlen, sag ich mal, was das Thema angeht. Ne, wenn du gerade an so einem Rekord mit, was das für eine Wichtigkeit hat, wenn du da so einen Rekord hast oder so. Mhm. Ne, also das schien ja schon was früher zu sein, sag ich mal.
Früher ne, auf jeden Fall, ja.
Weil diese Automaten, ne, das ist quasi das, was du jetzt hast, wenn du, weiß ich nicht, online irgendwo was spielst und sagst, hier, ich bin der Größte, ich bin der Geilste, so nach dem Motto.
Genau.
Ne, da musstest du halt früher, da konntest du halt in jedem Ort gucken, so, wer ist hier der beste, ich sag mal, Pac-Man-Spieler am Ort oder wie auch immer, oder Spielerin.
Ja. Und dann Ende der 90er, Anfang der 2000er war das ja mit den ganzen Gameboys, wenn du da zusammenspielen konntest, Da ging das dann höchstens, wenn du das Spiel den Gameboy verliehen hast und der dann halt deinen ganzen Spielstand gelöscht hat.
Genau. Das ist aber auch so ein richtiger Arschloch-Dick-Move gewesen.
Ja, es sei denn, das passiert außer aus Versehen.
Ja, natürlich. Nur aus Versehen. Nun gut. Wie dem auch sei, wo sind wir denn? Die Jungs, genau. Dann geht es nämlich weiter. Die Jungs glauben nicht, was gerade passiert. Ist und es entsteht so ein kleines Handgemenge, eine kleine Rauferei, ein bisschen Rangeln zwischen Brad und Chuck, aus der dann der Letztere als Sieger hervorgeht, indem er Brad halt im Schützkasten behält. Er würde ihn wieder loslassen, wenn Randy öffentlich bekundet, dass Chuck der Champ an diesem Spielautomaten sei, ich glaube Saxon oder was er sagt. Mhm. Auch hier, Randy möchte seinen Bruder schützen, gibt deshalb klein bei. Chuck lässt ihn dann los und spricht dann im Gehen nochmal die Drohung gegen Randy aus, dass, wenn er sich nicht von dem Automaten fernhalte, würde noch was viel Schlimmeres passieren. Chuck ist weg. Chuck ist weg. Brad kann nicht so ganz verstehen, dass Randy aufgegeben habe, aber der hat schon eine Idee, wie man es Chuck heimzahlen könne. Und die beiden ziehen los, diese Idee in die Tat umzusetzen. Ja, der Chuck wird gespielt von Sean Bucker und ja, auch der ist vom Beruf Nebendarsteller und beziehungsweise sogar Kinderdarsteller, wenn ich da richtig informiert bin. Denn der hat seine letzte Rolle 1993 gespielt in der Serie im Film Josh and Sam. Mhm, mhm, mhm.
Naja, warum nicht, ne?
Richtig. Wie geht's weiter?
Weiter geht's. Da. Auf der Bowlingbahn geht es für Jill wieder erwartend gut weiter und die Jungs von KNB sind hoch beeindruckt. Bei Tim scheint es allerdings nicht so gut zu laufen, denn er versucht zu schummeln, indem er einfach falsch ausschreibt, was allerdings von Rock bemerkt wird und Tim natürlich erwischt wird. Die Jungs kommen kurz hoch und holen Mark ab, der natürlich bereitwillig mitkommt. Jill hat eine gewisse Angst, dass die Jungs nur Blödsinn machen, aber sie versprechen ihrer Mutter, dass das nicht passieren wird.
Ja, da habe ich mir heute nochmal so überlegt. Die holen ihren kleinen Bruder ab, den sie sonst hier immer eigentlich nur ärgern, ne?
Ja, ist schon arg verdächtig, ja.
Ja, ist schon sehr arg verdächtig. Also entweder brauchen sie seine Hilfe oder wollen ihm tatsächlich irgendwas anstellen.
Ja. Ja, wie wir es nachher wissen, brauchen sie seine Hilfe. Aber da kommen wir später zu. Rock kommt nun zu Tim und ist versucht, dass er seine Niederlage doch halbwegs wegstecken kann. Aber Tim kann das nicht. Tim erklärt, dass er Jill eigentlich nur einen Gefallen tun würde, da sie eine schlimme Woche hinter sich habe, da es ihrer Mutter nicht wirklich gut geht. Und Rock erkennt das als Zeichen des guten Mannes in Tim.
Mhm.
Drain und Pete derweil können ihre Bewunderung für Jill kaum zurückhalten. Jill begründet das damit, dass sie eine ganz andere Einstellung zum Spiel habe. Die Männer wollen sich natürlich den Trick von Jill abgucken und sie zeigt ihren Trick zur Entspannung. Tim kann das Ganze nicht fassen, dass er nicht der Vorturner ist wie sonst. Pete ist etwas zu sehr dabei, sich das Ganze von Jill abzugucken, und Drain möchte ihn nachher nochmal dazu sprechen. Also das muss man ja jetzt da nicht hier machen, sondern zu Hause, ne?
Genau, das besprechen wir später zu Hause. Wieder so dieses leichte Andeuten, was wir ja schon in der Essensfolge hatten, dass die beiden eventuell nicht nur eine Arbeitsbeziehung miteinander führen.
Genau. Rock kommt kurz darauf zu Jill dazu und spricht es auf ihre Mutter an, was Jill nicht wirklich fassen kann, weil sie gar nicht weiß, was los ist.
Mhm.
Tim versucht das Ganze zu verschleiern, aber Jill kann den Braten schon riechen. Sie schlägt ein Spiel vor, bei dem es um den Verlierer peinlich werden soll. Man beschließt, dass der Verlierer den Bowlingschuh vom Gewinner küssen muss, und zwar hier im Bowling Center. Auch eine Szene, die im Allgemeinen sehr der Belustigung dient. Ne? Alleine schon wie Jill jene, mene und dann ganz langsam nach vorne geht und dann nach hinten. Bitte.
So spiele ich auch nur noch Bowling, habe ich mir so überlegt bei der Folge, als ich sie gesehen habe. Ja.
Und wenn ich dann einer ärgert, sagst du, ne? Haltklappe. Ne?
Ja, richtig, genau so.
Genau.
Genau so. Ja, genau. Also hier ist jetzt tatsächlich der Wettbewerb hier wird jetzt ein Wettbewerb quasi im vollen Gange ausgerufen. Wir schalten aber nochmal kurz rüber zu den Jungs, denn die bekommen jetzt quasi ihre Rache, denn man hat Chuck jetzt eine Falle gestellt. Randy lockt ihn an, indem er mit dem Spielautomaten wieder spielt. Brad steht daneben, bewundert ihn. Chuck kommt hinzu, schubst ihn weg. Da klicken aber auf einmal Randys Handschellen des Todes vom Anfang der Folge. Wie Markus es im Inselreide Lost at 15 Podcast nennen würde, eine Chekhov-Gun war das am Anfang dieser Folge.
Oh,
das
ja.
Habe ich vergessen zu sagen. Und Chuck ist an dem Gerät nun festgekettet. Im gehobenen Sicherheitsabstand, wie ich es jetzt mal so finde, also nur so weit, wie die Kette es zulässt, besprühen dann alle drei, beziehungsweise eigentlich nur die beiden großen Jungs. Mark steht einfach nur wieder daneben, und das frage ich mich sowieso, warum haben die jetzt Mark gebraucht? Der steht jetzt nur daneben und lacht sich ins Fäustchen und hat denen die Dosen gereicht.
Ja, keine Ahnung. Ich meine, er ist der Kleinste, er kann sich noch gut hinter die Spielautomaten verstecken, wobei, ich sag mal so, Randy hätte da auch locker noch Platz gefunden. Von
no
der
shaming.
Größe her.
Genau, no ne? shaming.
Ja.
Nein, ist richtig. Nein, aber nee, ja gut, Randy war halt Lockvogel, genauso wie Brad.
Ja,
und? Aber die hätten die, also ganz ehrlich, Mark hätte es da jetzt nicht gebraucht, die hätten die Sprayflaschen auch einfach hinter diesen Automaten stellen können.
Ja, aber sie braucht eine dritte Person, die vorne an der Tür Schmiere steht.
Ach so, das kann natürlich sein.
Weil Mark stand ja am Anfang an der Tür und hat geguckt und gesagt, ey, er kommt. Und dann hieß es, alles klar, auf die Plätze.
Stimmt, das hatte ich vergessen. Naja, gut, auf jeden Fall, man sprüht ihn noch mit diesem Spray ein, was sie am Anfang der Folge auch schon mit Vater vorhatten. Und Randy hat hier seine Rache bekommen. Ja, der eine bekommt seine Rache und der andere bekommt einen Sieg.
Genau. Denn man ist so langsam am Ende des Bowling-Spiels angekommen und Tim liegt nur 9 Pins hinter Jill. Und wenn er jetzt noch einen Strike machen würde, hätte er gewonnen. Er konzentriert sich und macht es so wie Jill und wirft alle 10 Pins um. Allerdings ertönte ein kleiner Ton, denn er hat offenbar übertreten und ignoriert das Ganze erst.
Ja, Tim, er tut oder tut zumindest so, als ob er es nicht gehört.
Genau, nee, das alles genau. Cool. Genau, er tut nämlich so, als wäre nichts und würde sich und will sich von seinen Fans als Gewinner feiern lassen. Doch Jill will wissen, was das mit dem Ton so auf sich hat und es kommt raus, dass er übertreten hat und der Wurf also nicht zählt. Die Jungs von K&B sind natürlich etwas enttäuscht und auch Tim ist enttäuscht. Und Jill versucht ihn aufzubauen, da er nur ganz knapp verloren hätte.
Hm.
Nachdem sich Tim allerdings beruhigt hat, kann Jill ihre Freude dann aber auch nicht mehr verstecken und macht einen kleinen Freudentanz, den Tim sonst immer vollführt und will sich danach von Tim den Kuss auf die Bowling-Schuhe abholen. Es würde allerdings auch reichen, wenn er seine Backe dran streichen würde und sagt, dass Jill natürlich die Beste ist. Jill findet, dass dieser Abend der beste ihres Lebens sei und dieser durch nichts mehr zu zerstören sei.
Auftritt Jungs.
Genau, da kommt auch schon der Bowlinghallenbesitzer mit den Jungs im Schlepptau und zack ist die Freude auch schon wieder dahin. Nachdem der Besitzer erklärt, was die Jungs gemacht haben, verleugnen sie ihre Kinder und diese schreien zutiefst und werden abgeführt.
Richtig. Ja, genau, ne? Was für Rahmeneltern. Was für Rahmeneltern. Ja, Tim, fiese Möb, ey.
Ja, ja, aber
kann,
ja.
Kann nicht gut verlieren, unser Timmy. Der kann nicht gut verlieren.
Nein.
Aber das wussten wir eigentlich auch vorher schon.
Genau, genau.
Ach ja. Nun gut, wir sind dann wieder zu Hause. Beziehungsweise, Entschuldigung, nein.
Doch.
Kommen wir noch kurz zum Bowlingbahnbesitzer.
Ach ja, genau.
Der wird gespielt von Nick Shields. Und auch der, ihr wisst es, von Beruf Nebendarsteller. Man kennt ihn zum Beispiel aus dem A-Team. Da hat er den Tiny Roscoe gespielt. Und noch eine andere Person. Also, da war er zweimal in unterschiedlichen Rollen mit dabei. Dann hat man den mal im Beverly Hills Cop gesehen als Detroiter Cop. Und seine letzte Rolle ist aus 2001 aus dem Film The Homecoming of Jimmy Whitecloud. Gut, aber wir sind wieder zu Hause bei den Taylors nach diesem verlustigen Familienabend, wo die Hälfte der Familie voneinander getrennt war. Die Jungs haben es dann anscheinend wohl doch noch irgendwie nach Hause geschafft, konnten sich auch noch erklären während der Autofahrt. Vor allem, ja, da sie ja nur nach Tims Maxime ja gehandelt hätten, niemals zu kneifen vor irgendeinem Kampf oder so. Ja, genau. Hör, hör, hör. Tim, ja, sagt, ist okay, aber das sollte man vielleicht auch ein bisschen klüger einsetzen, denn der Junge sei jetzt hier wieder frei, auf freiem Fuß und wahrscheinlich doch schon stinksauer, sodass er demnächst vielleicht auf die drei auflauern will, beziehungsweise hauptsächlich auf die zwei Großen.
Oh,
es könnte nämlich dann den Jungs an den Kragen gehen. Die beiden Großen gehen nach oben und Mark stapft hinterher, schon voller Vorfreude, dass der Bulli den beiden dann was auf die Schnauze geben wird und das wird super. Er sieht sich hier nämlich nicht als Täter dieser ganzen Aktion, sondern war unbeteiligt mit dabei. Er wurde nur verführt.
Genau.
Gut, die Jungs sind also nach oben verschwunden, sollen ins Bett gehen. Tim will sich jetzt noch an Jill für die Bowlingpartie rächen, mit einer dieser Dosen Silly Spray, die sie den Kindern abgenommen haben. Jill hat allerdings auch eine und es entsteht noch ein hitziger Kampf in der Küche. Es scheint also wieder alles in Ordnung bei den Taylors zu sein. Tim scheint die Niederlage verwunden zu haben.
Schön, 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 schön.
Genau. Und in den Outtakes sehen wir dann nochmal eine Slow-Mo einer vermasselten Szene. Und zwar diese Szene, wie Tim gerade die Kugel schmeißen will, als Rock dann aus dem Hintergrund herausruft, hallo Timmy. In der Originalfolge schmeißt er die Kugel dann, glaube ich, irgendwo links an die Wand.
Ja.
Und in diesem Outtake schmeißt er die Kugel so, dass Rock sie aus der Luft stehen fängt. Man sieht hier also, die Kugel war keine echte Kugel, sondern nur eine leichte Attrappe.
Naja, ein Glück, ne?
Ja, Gott sei es gedankt.
Gott sei es gedankt, ja.
Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung der Firma Binford.
Ah, schön, schön, schön. So. Ja, Kernthema der Folge ist, denke ich, klar, ne?
Ich denke auch, ich denke auch. Tim kann nicht verlieren.
Nee, kann er nicht. Da braucht er leider noch nicht mal Wilson, um ihm das zu sagen. Denn der wird diese Folge, also das braucht uns kein Wilson erklären, denn der wurde diese Folge auch gar nicht gezeigt. Das hätte ich ja schön gefunden, wenn der auf der Bowlingbahn noch mit dabei gewesen wäre. Ich meine, ich dachte auch, ich hätte ihn da verortet, aber ich glaube, der kommt bei einem späteren Bowlingspiel, wenn sie später mal irgendwann nochmal wieder da sind, ne?
Ich glaube, ja.
Dann sitzt er da und wird dann, glaube ich, durch diese Bowlinglampe versetzt, die an diesen Tischen mit dabei ist.
Ich glaube.
Oder versteckt. Ich hatte den echt schon in dieser Folge verortet, aber das ist er nicht. Ja, also man hat sich den Earl Hindman diese Woche tatsächlich gespart. Schade eigentlich.
Ja, ist wirklich schade, weil das ist ja einer, den wir alle schätzen und mögen.
Genau, den finden wir alle klasse, so wie Elle.
Genau, so wie Elle. Ja.
Ja, also Tim kann ich verlieren und weiß das, glaube ich, auch, beziehungsweise es wird nicht so wirklich aufgearbeitet, ne? Also, dass Tim es für sich aufarbeitet, sondern es wird einfach so hingenommen. Und das, weiß ich nicht, ob ich das schade finde, aber es ist jetzt aber auch nicht so ein großer Streitpunkt in der Beziehung der beiden, dass es jetzt eine Aussprache mit Wilson hier bedarf.
Nein, das nicht, weil es ist, ich sag mal, ein allbekanntes Phänomen. Das ist ja etwas, was uns durch die ganze Serie verfolgen wird. Also denke ich mal, hat man sich dann das wirklich für die eine spätere Folge ausgedacht, dass man es hier zumindest dann mal wieder behandelt, so nach dem Motto, da war ja noch was. Und später dann in einer anderen Folge mehr thematisiert.
Richtig. Richtig, richtig, richtig. Die Story der Jungs würde ich tatsächlich so ein bisschen abhandeln als man muss für sich selber einstehen halt so ein bisschen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und halt beziehungsweise ja, einerseits halt das und sie lernen aber auch was daraus, indem es halt, wie Tim schon sagte, nicht immer klug ist, immer auf volle Gegengerade zu gehen, sondern einfach auch mal wissen, wann es Zeit ist, vielleicht ein bisschen zurückzustecken. Das müssen sie halt dadurch jetzt auch lernen.
Genau, das müssen sie lernen. Wobei ich den B-Plot, ja, ich weiß nicht, ob es das wirklich gebraucht hätte. Man hat zwar jetzt die Jungs selber mal für sich alleine stehen, aber ich weiß nicht, ob es das wirklich gebraucht hätte.
Gebraucht wahrscheinlich nicht, aber ich fand es trotzdem schön, einmal wieder mehr die Jungs, vor allem die beiden Großen, halt in dieser von den Eltern losgelösten, emanzipierten Handlung zu sehen, sag ich mal. Das fand ich ganz schön. Was war denn für dich der Lieblingsmoment der Folge?
Lieblingsmoment, schwer zu sagen. Also ich glaube, am lustigsten fand ich wirklich die Szene, wo halt die Jungs von KMB reinkamen und dann halt zugeguckt haben, wie Tim einen Wurf macht und Tim natürlich den total verkackt. Wie sie dann da stehen und sich vorbereiten und man mit ihren Armdingern und dann immer einen auf, ne, reißt diesen Klettverschluss.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
Das war eine nette Szene, ja.
Ja. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe nicht so wirklich jetzt die Knaller-Szene, sag ich mal, parat, die jetzt hier mir besonders positiv aufgefallen ist. Ich sag mal, wenn ich jetzt eine benennen müsste, wäre es tatsächlich auch die, wo die K&B da reinkommt und dann halt, ne, also dieser ganze Abschnitt mit von wegen, ja, Elf finden wir alle klasse, ne, und so dieses Übliche und ne, da, auch dieses Ganze von wegen, Tim, du bist mit Sicherheit ein super Bowler. Ja, ja, heute hat er auch schon wieder einen Pin umgenäht.
Ja.
Ne, das ist schon ganz gut, aber ist jetzt nicht besonders herausragend, sag ich jetzt mal.
Ist, ne, auch, wie du eben schon sagst, ist nichts Aufregendes drin, es ist nichts Herausragendes. Ja, es ist halt eine Folge, die man leicht skippen kann. Und ich sag mal, nach einer Knallerfolge hast du ja in der Regel immer eine Folge, die etwas weniger auffällt.
Das klingt so nach, reden wir gleich nochmal drüber. Meinst du denn, die Folge besteht den Test der Zeit?
Ja.
Meinst du?
Also zumindest den Teil von Jill und Tim. Diese ganze Bowling-Sache, dieses Gegeneinander, sich aufspielen, dieses Konkurrenzdenken, das auf jeden Fall.
Ja, aber auch dieses von Tim, ja, du bist ja nur eine Frau.
Ja.
Da fand ich ihn dieses Mal tatsächlich anfangs ein bisschen schwierig, weil das halt nicht nur dieses gespielte in Tooltime ist, sondern weil er das ja wirklich zu glauben scheint.
Ja, aber du hast ja heutzutage immer noch den einen oder anderen, der es wirklich auch noch glaubt. Also die hast du ja immer mal wieder. Von daher sage ich, ja, die Folge besteht definitiv den Test der Zeit, weil du halt immer noch Menschen hast, die halt sagen, ja, die Frau, die ist halt schwach, sie gehört hinter den Herd, an der Küche und solches Scherze halt. Das hast du halt immer wieder, diese ganzen Klischees.
Ist aber auch, also ja, und ich find's auch gut, dass Tim hier sein Fett wegkriegt, aber hier fand ich ihn schon etwas unsympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Weil du halt wirklich merkst, dass er nicht einstecken kann. Er kann auszahlen, aber er kann nicht einstecken.
Ja, das haben wir auch schon das ein oder andere Mal geklärt.
Ja. Und hier wird's natürlich sehr, sehr deutlich.
Ja, definitiv. Definitiv. Gut, wie viele, ja, bleibt ja eigentlich, also das Naheliegendste, wie viele Bowlingschuhe würdest du dieser Folge denn geben?
Bowlingschuhe? Ja, ich glaube.
Okay, anders gefragt, wie viele Bowlingschuhe würdest du küssen für diese Folge?
Also küssen würde ich keinen, aber ich bin mal gnädig und sage, es werden 3 Bowlingschuhe.
3 Bowlingschuhe. Ja, gehe ich mit. Also wie gesagt, das ist keine Knallerfolge. Ja, und Wilson und Wilson fehlt. Das ist somit der Punkt. Wilson hätte ich gern noch gesehen in dieser Folge. Deshalb auch von mir 3 Bowlingschuhe. Die ich
mein, wir haben,
küssen müsste.
Ja, wir haben ja die Jungs von KMB Constructions. Das wertet schon wieder einiges auf. Aber es ist halt eine Folge, die halt... Ja, es ist halt eine mittelmäßige Folge, ne? Ist jetzt nichts...
Nichts Weltbewegendes.
Nichts Weltbewegendes. Noch, wir lernen nichts Neues kennen. Und es ist halt ein altbekanntes Thema bei Tim, ne?
Das ist so. Vielleicht wird die nächste Folge ja ein bisschen netter. Wobei geht's denn darum?
Die nächste, die Folge 14 heißt, auch Machos werden älter. Oder auch als im alternativen ARD-Titel die Bierbüchsenparade.
Wie hieß sie denn im Englischen?
Moment, jetzt hat er sich hier verscrollt. Im Englischen heißt sie For Whom the Belch Tolls.
Okay.
Ja, es geht auf jeden Fall um Bierdosen.
Ja, ich glaube, ich weiß, welche das ist, wo der Freund vorbeikommt. Der alte Jugendfreund.
Genau.
Gut. Seid also auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir dann die Bierbüchsenparade besprechen. Carina, was sollen die Leute denn sonst noch machen, außer nächste Woche wieder dabei sein?
Sie sollen auf jeden Fall liken, uns folgen, uns auch gerne auf Social Media zuspammen, was sie von dem Dünnbrettbohrer-Podcast halten, was sie von dieser Folge halten, was ihr von uns haltet. Wenn ihr auch gerne dabei sein möchtet, könnt ihr das gerne tun. Meldet euch, wir haben da noch so ein bisschen Platz in der ersten Staffel. Ansonsten haben wir da auch noch eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste und eine siebte und eine achte Staffel. Nicht, dass ich hier noch irgendeine Staffel vergesse.
Nö.
Ne? Und dann, ja, seid gespannt auf die nächste Folge, auf nächste Woche. Und immer schön die Lauscher aufhalten, auch auf unsere anderen Podcasts. Der Inselradio Lost 815 Podcast oder auch Tauri Talk.
Ja, genau. Ne? Oder wo sonst, ne?
Oder auch wo sonst, wo man zu hören ist.
Genau. Und denkt dran, Leute, wenn ich das richtig im Kopf habe, in 2,5 Wochen ist Weihnachten.
Oh, habt ihr schon alle eure Weihnachtsgeschenke?
Ja, wahrscheinlich. Also ich hab noch nicht alles.
Nee, ich hab auch noch nichts.
Ja, nun gut. Also, Leute, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis dahin. Tschüss.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gebrauchsanweisung oder fragen Sie Ihren Baumarktmitarbeiter oder Mitarbeiterin.